Das erste große TV-Turnier nach der WM steht in den Startlöchern. Luke Littler versucht, einen der letzten drei Major-Titel zu holen, die ihm noch fehlen, beim World Masters in Milton Keynes. Unsere Vorschau auf das World Masters, der Blick nach Asien, in die Slowakei und zuletzt auch nach Hildesheim, jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Dartsline.de Podcast. Neue Woche, neues Glück heißt es auch jetzt einmal wieder mehr. Und wir widmen uns heute hier in dieser Podcast-Folge dem WinMo World Masters. Wagen den Blick voraus, aber es gibt noch einiges mehr zu besprechen. Und das mache ich in dieser Folge natürlich nicht alleine. Ich habe meinen Podcast-Partner an meiner Seite. Hier kommt der wunderbare Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Hallo Micha, ich freue mich wie immer auf diese neue Podcast-Woche. Wir sind ja jetzt ein bisschen später als sonst am Start, aber wir haben noch abgewartet, bis natürlich die Auslosung stattgefunden hat. Zumindest die Auslosung für das Hauptfeld des World Masters in Milton Keynes. Am Donnerstag ist es soweit, am Mittwoch gibt es aber natürlich die Chance auch für vor allen Dingen die ganzen Nerds, sich die ersten Vorrundenspiele anzuschauen. Auch dort gibt es ja, ich glaube, zwei Streaming-Boards zumindest. Also ja, es ist ein schöner Mix aus so einem halben Freitag der UK Open in Sachen Darts-Wahnsinn und dann einem Major-Turnier, was zumindest über 4 Tage geht und dementsprechend schon natürlich auch einen hohen Stellenwert hat. Und vor allen Dingen hat es einen hohen Stellenwert für Luke Littler. Du hast es schon angesprochen.
Und gerade diese Vorrunde, dieser Vorrundentag ist natürlich für uns Nerds wirklich Weltklasse. Ich erinnere mich, im letzten Jahr, wenn ich jetzt noch zurückdenke, das war, glaube ich, am Ende dann im K.O.-Baum eines der Entscheidungsspiele darum, welcher Spieler es in das Hauptfeld schafft. Da gab es noch so eine Wahnsinnspartie zu dem Zeitpunkt noch zwischen Gian van Veen und Wessel Naiman. Weiß ich noch, dass ich die damals geschaut habe. Mittlerweile gerade Gian van Veen so weit davon entfernt, hier in die Quali zu müssen. Was eigentlich schade ist, wir beide haben eben schon kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen. Eigentlich wäre dieses Turnier doch nochmal so viel besser und so viel spannender, wenn wirklich alle Spieler einfach in der Vorrunde starten müssten für dieses Turnier und da hätte man nochmal so viel Fluktuation, denn es würde nochmal Überraschung geben. Es gäbe einfach nochmal mehr Reiz für dieses Turnier, aber ansonsten, ja, ich freue mich jetzt auf die zweite Ausgabe, jetzt in der neuen alten Form hier quasi wieder und ja, wird trotzdem abliefern, das Turnier, bin ich mir sicher.
Habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, Gian van Veen war die 27 der Setzliste, Wessel Naiman die 54. Es kam dann tatsächlich zum direkten Duell. Van Veen gewinnt es 2-1 mit einem 106er Schnitt gegen die 100,7 von Wessel Naiman und hat sich dadurch dann erst in das letzte Spiel in diesem K.O.-Baum gespielt und ist dann gegen Cameron Menzies ausgeschieden, der 106 gespielt hat. Also Wahnsinn, Van Veen gegen Naiman erst im vorletzten Duell der Qualifikation des Vorrundentages. Beide haben es schlussendlich nicht ins Hauptfeld geschafft.
Ja, das sind eben Geschichten, die da geschrieben werden können, aber eben halt auch nur, wenn die großen Namen schon früh ran müssen. Bevor wir jetzt wirklich in die Vorschau reingehen und hier inhaltlich komplett starten, lass mich noch einmal gerade ganz kurz den obligatorischen Orga-Block hier in den Raum werfen. In der Folgenbeschreibung, in den Shownotes findet man den Link zu Patreon. Da kann man uns unterstützen für eine kleine Gebühr im Monat und erhält dafür in jeder Woche noch eine zweite Folge von Checkout. So ist das auch in dieser Woche der Fall. Wir werden nochmal etwas expliziter über den Next-Gen-Auftakt sprechen. Da den wirklichen Deep Dive wagen. Diese Folge erscheint am Freitag und wer diese Folge hören möchte, der sollte unbedingt auf Patreon vorbeischauen. Ist eine gute Folge geworden, die wir mittlerweile schon im Kasten haben. Also gerne auf Patreon dort einmal vorbeischauen. In den Shownotes findet ihr außerdem die Links zu unseren Social Media Profilen, insbesondere auf Instagram. Auch das gerne mal abchecken. Könnt ihr vorbeischauen mit der neuen Frage der Woche, über die wir im Laufe dieser Folge auch nochmal sprechen werden. Und ansonsten findet ihr in den Shownotes auch noch die Links, wie zum Beispiel zu unserem Partner dartsline.de oder zum Sport1 Darts Newsletter.
Und an der Stelle würde ich sagen, nach der Vorrunde gehen wir rein und sprechen jetzt unter anderem über die Vorrunde beim World Masters. Also da gibt's ehrlicherweise noch relativ wenig zu sagen, weil die Vorrunden noch gar nicht ausgelost wurden. Aber so ein bisschen was zum Ablauf werden wir zum Besten geben. Erstmal Stichwort Auslosung. Das Hauptfeld wurde heute in London ausgelost an selber Stelle, wo auch die WM ausgelost wurde. Und es war ja ein großes Launch-Event angekündigt. Und tatsächlich war zu erwarten, dass da irgendwie eine große WinMo-Ankündigung folgt würde und die gab es auch und zwar das neue Board wurde vorgestellt, das Blade X. Und das wird dann auch das Board sein, was bei sämtlichen PDC-Touren zum Einsatz kommen wird.
Ja, und als ich das gehört habe, dachte ich mir erstmal, okay, spannend. Dann habe ich mir das Board angeschaut und dann war ich ehrlicherweise so ein bisschen leicht verwundert, weil der Trend von allen Boardherstellern geht mittlerweile dahin, dass man nicht mehr so ganz riesengroß oben und unten da irgendwie einmal sein Logo und die Beschriftung draufdruckt, sondern dass man das so ein bisschen um das Board drumherum verteilt, wie Unicorn das macht, wie Precise 180 oder andere Marken das auch machen, dass man eben als Heimspieler, wenn man dieses Board hat, das Board kontinuierlich drehen kann. Auf der Bühne ist es ja immer ein neues Board, aber das machst du ja nicht zu Hause, da drehst du das Board auch mal weiter und dann ist das mittlerweile eigentlich der Trend der Hersteller, dass die Beschriftung immer gleich aussieht, egal ob du es schon ein, zwei oder dreimal gedreht hast, dass du dann nicht irgendwann denkst, oh, jetzt hängt mir da oben rechts irgendwie schräg das Winbow-Logo rum und die Scheibe sieht nicht mehr hundertprozentig so aus, wie sie in der Anfangsrotation aussah. Aber Winbow hat jetzt hier bei dem neu releaseden Blade X das nicht gemacht und ist eigentlich hier so ein Oldschool-Weg gegangen, ja, was sie natürlich machen können. Es ist ihr gutes Recht, aber ich frage mich irgendwie vielleicht, warum sie das gemacht haben. Also wäre das nicht eigentlich mit diesem Launch die Möglichkeit gewesen, da auch den etwas eleganteren Weg vielleicht zu gehen?
Ja, sicherlich eine berechtigte kosmetische Frage. An der Stelle stelle ich mal eine Gegenfrage. Bist du eigentlich Winmau-Spieler? Also auf welche Boards setzt du oder wie sieht's aus?
Das ist natürlich keine Werbung hier jetzt gerade, aber ich setze da auf die Boards von unserem MyDartCode-Championship-Partner Precise 180,
ist
die mich hier auch
Werbung,
privat mit Boards ausgestattet haben. Du hast gefragt, so muss ich es ja sagen. Also die haben mir im Rahmen der MyDartCode-Championship hier auch ein Board und so zukommen lassen, deswegen. Darauf spiele ich.
Ja gut, dann würde ich natürlich dem geschenkten Gaul da auch nicht ins Maul schauen. Also dementsprechend ganz gut, aber scheinbar kommst du ja auch gut damit zurecht. Stichwort Winmow Board. Also jetzt in der Pressemitteilung hat die PDC da auch nochmal reingeschrieben, dass es da jetzt irgendwie das erste Dartboard gibt mit einer 5-Jahres-Garantie. Das finde ich auch interessant, ob dann Simon Whitlock da dann auch diesen Garantieanspruch erheben darf.
Also ich bin gespannt, was sie mit dieser 5-Jahres-Garantie meinen, weil das ist natürlich jetzt in gewisser Weise auch eine subjektive Meinung hier von mir, aber ich finde, dass Winmow mit der Qualität ihrer Boards über die letzten Jahre schon relativ stark nachgelassen hat. Die waren mal State of the Art, die waren mal quasi Führer mit ihren Boards, aber in den letzten so, ich sag mal, 2-3 Jahren finde ich, dass die Qualität da schon nachgelassen hat und Winmow sehr, sehr viel auf Quantität anstatt Qualität gesetzt hatte und andere Boards und andere Boardhersteller von der Qualität wirklich an Winmow dran vorbeigezogen sind. Deswegen, ich bin gespannt, was die mit ihrem Winmow Blade X jetzt hier gekocht haben und was sie eben auch mit dieser 5-Jahres-Garantie meinen.
Wir meinen jetzt auf jeden Fall das Turnier, welches Winmow da hier wieder sponsert. Es ist ja das zweite Mal, dass das Masters jetzt wieder in diesem Gewand dann tatsächlich daherkommt. Vor allen Dingen ein Major-Ranking-Turnier ist. Und das heißt natürlich auch, dass wir jetzt das letzte Mal dieses Turnier ausspielen, wo noch keiner irgendwas zu verteidigen hat. Im nächsten Jahr wird das vor allen Dingen für Dimitri Vandenberg ein Thema sein. Also das klingt wie ein Fiebertraum aus einer anderen Zeit. Aber vor einem Jahr war Dimitri Vandenberg im Halbfinale des World Masters und jetzt muss er in die Qualifikation, ist ja nur die 25 der Welt. Die Top 24 haben einen Platz sicher im Hauptfeld. Das wird ausgetragen am Donnerstag und Freitag mit jeweils 8 Partien. Dann wird das Achtelfinale ausgespielt in der Doppelsession am Samstag. Sonntagnachmittag Viertelfinale, Halbfinale, Finale am Abend, also das kennen wir ja dann von den UK Open. Und am Mittwoch, da wird's für die ganzen Darts-Nerds interessant, denn dort werden alle anderen Tourcard-Holder spielen in einem komplizierten Turnierformat über Gruppenphase, über K.O.-Runde, mitsamt dann auch Qualifikanten von den Affiliate-Touren, von der Challenge-Tour, von der Development-Tour, 4 Qualifikanten von der JDC, von der Women's Series. Also das wird natürlich ein proppevoller Tag am Mittwoch vor allen Dingen. Da freue ich mich sehr drauf, wenn gleich natürlich dann ab Donnerstag dieser TV-Turnier-Charakter durchkommt und vor allen Dingen hat dieses Turnier ja auch durch den Satzmodus, durch die kürzeren Sätze auch eine besondere Eigenart, die wir immer so fordern, dass die Turniere nicht so ein Einheitsbrei sind und das ist das World Masters definitiv nicht mehr.
Nee, es ist definitiv was anderes und es ist so ein unfassbar großes Upgrade zu dem Masters-Einladungsturnier, welches wir noch davor hatten. Bevor wir jetzt gleich über die Deutschen nochmal sprechen und so weiter, lass uns da jetzt vielleicht auch nochmal gleich reingehen und ein bisschen über die großen Namen sprechen, über das Draw, welches eben ausgelost wurde und über mögliche Favoriten. Wenn wir es vielleicht über Letzteres aufrollen, wer sind die Namen, denen du letztendlich hier zutraust, in Milton Keynes um den Titel mitzuspielen? Sagst du, dass kein Weg an Luke Littler vorbeiführt und er hier eines der letzten drei Majors, die er noch nicht gewonnen hat, von der Liste abhaken kann?
Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, würde ich sagen, auch weil natürlich die Distanz dann doch auch relativ lang wird. Also wir haben ein Finale Best of 11 Sets. Das ging über die volle Distanz im Vorjahr. Da hat das Humphreys gewonnen gegen Johnny Clayton. Und natürlich besteht die Gefahr, dass Littler vielleicht in einem der kürzeren Spiele bis, einschließlich Viertelfinale, würde ich dazu zählen, wo es dann eben nur bis vier Sätze geht, in Runde 1 sogar nur bis 3 Runde, dass da vielleicht eine Überraschung passiert. Aber jetzt haben wir die Auslosung. Sein Erstrundengegner ist Mike Dedeker. Dem traue ich das ehrlicherweise nicht zu. Danach könnte Ross Smith warten in der zweiten Runde, dann Viertelfinale Josh Rock, das vielleicht so der erste Name, der ihm gefährlich werden könnte, aber ehrlich gesagt, ja, geht wieder vieles über Luke Littler. Ich würde mir wünschen, dass Littler vielleicht im Halbfinale gegen Price ran muss oder vielleicht gegen Van Gerven, der wieder erstarkt ist nach der World Series. Das sind dann so die höchsten Hürden auf dem Weg und in der unteren Hälfte, ja, Luke Humphreys, Danny Noppert, Rian van Veen wären da meine drei Namen gerade.
Bei Luke Littler gehe ich natürlich mit. Also ja, alles andere wäre Wahnsinn, als ihn hier nicht irgendwie mit in die Verlosung reinzuwerfen. Du hast Josh Rock angesprochen in dem möglichen Viertelfinale. Ist was ich auch sehen würde. Also weiß ja jetzt auch jeder, der hier während der WM schon mal ein bisschen bei uns reingehört hat, dass ich den Mann auf dem Zettel habe. Ansonsten, man wird sehen müssen, was nach der WM bei einem Ryan Searle noch mit hängen geblieben ist. Das wäre auch ein mögliches Viertelfinale gegen Luke Littler, auch dann eben noch im Modus First to Four Sets. Und ja, ansonsten Van Gerven vielleicht in einem möglichen Halbfinale, Gervin Price, Johnny Clayton kann man da noch mit reinwerfen. Und unten, ja, du hast es angesprochen, also Luke Humphreys, Danny Noppert, Rian van Veen, vielleicht auch noch Gary Anderson würde ich mit in die Verlosung reinnehmen. Nathan Espinel jetzt auch mit so einer kleinen Chance da durchzukommen, fand ich jetzt auch in Saudi-Arabien nicht zu verkehrt, was er da gespielt hat, auch wenn man das nicht zu hoch hängen darf. Also zwischen diesen Namen wird sich's wahrscheinlich dann schon irgendwie entscheiden.
Gehen wir mal ganz schnell diese Partien durch, die da ausgelost worden sind. Wir haben ja auch erst 8 der 16 Partien feststehen, weil ja 8 Platzhalterloskugeln dabei waren und die werden eben die Spieler einnehmen, die sich am Mittwoch durchsetzen werden. Also Littler in 1 gesetzt gegen Dedeker, habe ich erwähnt. Ross Smith spielt gegen einen Qualifier. Ryan Searle wird es zu tun bekommen mit Rob Cross. Interessantes Duell. Josh Rock spielt gegen einen Qualifier. Dein Blick auf dieses obere Viertel?
Also Littler kommt auf jeden Fall bis ins Viertelfinale. Ich glaube nicht, dass Mike Dedeker, Ross Smith oder der ominöse Qualifier 7 ihm da ein Stolperstein sein werden. Und dann entscheidet es sich für mich zwischen Ryan Searle und Josh Rock. Ich wäre potenziell bei Josh Rock und dann hätten wir ein Viertelfinale mit Littler und Rock.
Dann Viertel Nummer 2, muss ich sagen, holt mich am meisten ab. Das finde ich total interessant. Wir haben Van Gerven gegen Hatter. Wir haben Doby gegen Vatimena. Also Jermaine Vatimena traue ich hier auch echt was zu. Ne? Der hat ja jetzt seit geraumer Zeit eine gute Form. Würde mich nicht total wundern, wenn wir vielleicht Vatimena auch in einem Viertelfinale sehen. Und dann haben wir noch Johnny Clayton an 5 gesetzt gegen einen Qualifier und Gervin Price gegen einen Qualifier. Also wenn die Qualifier nicht eine Überraschung schaffen, dann haben wir Clayton gegen Price im walisischen Duell im Achtelfinale.
Ach Kevin, du weißt, ich schätze deinen Rat immer sehr und den brauche ich jetzt gerade auch einfach mal. Aktuell am Dartboard, es läuft wirklich gar nichts bei mir. Ich hatte meinen sportlichen Höhepunkt im letzten Jahr, wie du weißt, als ich die 2 Euro Preisgeld bei der Next Gen eingespielt habe. Ja, und jetzt stehe ich hier wie ein Trainingsweltmeister am Dartboard und es läuft gar nichts mehr. Selbst die Darts in meiner Hand fühlen sich einfach falsch an.
Ja, das klingt nicht gut. Dann würde ich sagen, du solltest mal den Peter Wright Way of Life probieren und zwar einfach mal neue Darts testen. Wie wär's damit?
Na, Kevin, du hast mir wohl nicht zugehört. Ich habe 2 Euro Preisgeld eingespielt. Ich kann mir doch jetzt nicht einfach ein neues Set Darts kaufen. Das geht doch nicht.
Ja, mit 2 Euro Preisgeld, ja, du kannst jetzt nicht die größten Sprünge machen, verstehe ich. Aber da habe ich einen sehr guten Tipp für dich. Und zwar solltest du mal vorbeischauen auf dartsleihen.de. Denn dort musst du Darts nicht kaufen, sondern kannst sie einfach leihen.
Wie leihen? Also ich habe die dann einfach für ein paar Tage und, hä, wie? Das musst du mir mal kurz erklären hier.
Ja, ganz genau. Du bist auf dem richtigen Weg. Genauso ist es nämlich. Für 3 Tage zahlst du pro Set 4,99 Euro. Kannst auch auf 5, 7, 10 oder 15 Tage verlängern, wenn du mehr Trainingszeit mit den Darts brauchst. Du kannst auch mehrere Sets ausleihen und dann parallel mit verschiedenen Darts dort trainieren. Kriegst dafür auch ein bisschen Rabatt. Dazu gibt es Rabattcodes hier in der Folgenbeschreibung. Und dann findest du vielleicht den Weg zu alter Stärke.
Ja, ich glaube, ich probiere so viel aus. Ich mache gleich das ganze Sortiment leer. 200 Sets gibt es dort auf dartsleihen.de. Dein Partner, um neue Darts auszuprobieren, ohne viel Geld auszugeben. Alle Infos gibt's auch nochmal in den Shownotes. Ja, verstehe ich schon, dass das dein Lieblingsviertel ist. Ist ja auch Damon Hatter drinne. Also ich glaube, das ist der ausschlaggebende Grund. Nein, holt mich auch am meisten ab, auch von der Spannung. Also da gibt's wirklich einige Namen, die hier durchgehen können. Ich habe am ehesten Gervin Price auf dem Zettel, aber letztendlich kann es sogar eigentlich jeder werden. Also es würde mich jetzt auch nicht komplett wundern, wenn Chris Dobie da durchkäme.
Ja, also der Anspruch von Chris Dobie muss natürlich sein, hier auch mal wieder vielleicht ein Turnier zu spielen, wo er dann sich in eine gute Ausgangslage bringt, um in der Weltrangliste wieder dahin zu klettern, wo er mal war. Er war jetzt überhaupt kein Thema für die Premier League. Das ist so das große Problem, würde ich sagen, von Chris Dobie, was ganz gut bezeichnet, wie denn sein Jahr 2025 gelaufen ist. Er war nicht mal in der Nähe der Premier League und das als Spieler, der jetzt eben unter den Top 8, unter den Premier League Nominierten 2025 war. Jetzt mit Vatimena hat er aber eine ziemlich harte Auslosung. Viel härter hätte es da gar nicht kommen können. Schauen wir jetzt auf Viertel Nummer 3. Wir gehen in die untere Hälfte rein. Luke Humphreys gegen Dave Chisnell. Martin Schindler gegen Luke Woodhouse. Stephen Bunting gegen einen Qualifier. Im letzten Jahr war das auch so. Ich glaube, da hat er gegen Willie Borland gespielt. Und Danny Noppert gegen Daryl Gurney.
Also für mich steht hier am ehesten Humphreys gegen Noppert drauf in einem Viertelfinale, müsste ich sagen. Also ich sehe Bunting aktuell nicht als den größten Faktor, auch wenn man ihm es natürlich zutrauen muss, aber ich glaube nicht, dass er hier durchkommt. Gurney darfst du auch nicht unterschätzen. Und ansonsten, ja, du willst wahrscheinlich auch noch über die Partie Schindler-Woodhouse sprechen.
Ja.
Für mich, also ich sehe Woodhouse durchkommen.
Ist mal wieder diese Paarung Schindler-Woodhouse wie beim Grand Slam. Da hat Martin Schindler die Qualifikation ja schlussendlich gepackt. Luke Woodhouse aber auch. Also da hatten wir die Frage schon gestellt. Schindler oder Woodhouse? Jetzt ist es ganz klar. Schindler oder Woodhouse? Nur einer kann sich durchsetzen. Ich halte das Los für eines der schwersten, was möglich war für Martin Schindler. Ein Qualifier wäre eigentlich besser gewesen.
Ja, ein Qualifier wäre wesentlich besser gewesen. Natürlich hätte es noch ein paar andere Namen gegeben, die du auch nicht hier haben möchtest. Also Ryan Joyce vielleicht ähnliche Kategorie gewesen, bisschen drunter. Vatimena vielleicht noch eine Kategorie, bisschen drüber. Aber ansonsten, ja, Woodhouse schon kein einfaches Los. Und ich glaube einfach auch, dass Woodhouse mit dem bisschen mehr Selbstvertrauen in diese Partie geht.
Kommt natürlich aus der besseren Weltmeisterschaft. Wir sind gespannt auf dieses Duell Martin Schindler gegen Luke Woodhouse.
Was sagst du denn jetzt?
Wird am Freitag stattfinden. Ich bin auch eher bei Woodhouse. Also, weil mich jetzt Martin zuletzt auch eben bei den großen Turnieren nicht überzeugt hat. Das ist eben der Grund dafür. Wenngleich, also diese Partien, das ist ja die Definition des Hornberger Schießens, ne, bei der Distanz. Also wir spielen First to 2 Legs und First to 3 Sets immerhin. Ne? Immerhin 3 Sets. Also das ist ja dann am Vortag auch noch anders. Da wird nur bis 2 Sätze gespielt. Das heißt, da kann eine Partie nach 4 Legs entschieden sein. Hier jetzt sind es Minimum mal 6 Legs. Also das ist dann auch eine European Tour Distanz, wenn man so will. Ne? Eine leicht verlängerte European Tour Distanz, wenn die Matches enger sind. Aber kann in beide Richtungen gehen. Die letzten Ergebnisse auf Major-Bühnen sprechen eben leicht für Luke Woodhouse. Deswegen wäre das auch meine Tendenz.
Unterstes Turnierviertel wird angeführt von der Nummer 3 der Welt, Gian van Veen. Der bekommt es mit Ryan Joyce zu tun. Dann haben wir Nathan Aspinall, der gegen einen Qualifier spielt. Gary Anderson spielt gegen einen Qualifier und James Wade ebenfalls gegen einen Qualifier. Also das hier die Sektion der Qualifier. Was sagst du, wer kommt hier durch? Ist es van Veen, ist es Anderson oder ist es Qualifier 5?
Es ist natürlich Qualifier 3. Warum unterschätzt du den so sehr? Nee, im Ernst. Also hier kann man ja fast gar nichts zu sagen. Van Veen gegen Joyce, die einzige Partie, die feststeht. Alles andere sind dann eben Partien mit Platzhaltern. Und da sticht mir dann die Möglichkeit eines Viertelfinals zwischen Gary Anderson und Gian van Veen ins Auge. Das wäre ja dann auch ein WM-Halbfinal-Rematch. Bin sehr gespannt, wie Anderson bei diesem Turnier performt. Ist ja jetzt die erste Bewährungsprobe nach der sensationell guten WM. Ist Satzmodus, das könnte vielleicht für ihn sprechen, aber wir alle wissen, dass Gary Anderson natürlich dann auch mal für einen gewissen Wankelmut immer zur Stelle ist. Also dieses Viertel hat es insgesamt sehr, sehr in sich. Van Veen muss ja auch erstmal dahin kommen. Also wenn er Joyce schlägt, dann gegen Aspinall womöglich in einem Achtelfinale, wird auch nicht einfach.
Dann gib mir doch noch jetzt einmal anhand des Draws vielleicht dein Finale und dein Dark Horse Call fürs World Masters.
Finale mache ich es mir oben einfach und sage Luke Littler und ich sage unten, ich weiß nicht, ob sich das zum Dark Horse taugt, aber wenn ich es mir so anschaue, könnte ich mir auch vorstellen, dass Nathan Aspinall dieser Modus ganz gut gefallen könnte und wir ihn vielleicht im Finale sehen gegen Littler. Ansonsten Dark Horse von den 24, die schon im Feld sind, wäre, wie eben schon mal so leicht angekündigt, Jermaine Vatimena bei mir.
Ich mache es mir auch relativ einfach in der oberen Turnierhälfte. Da bin ich bei Luke Littler, auch wenn ich auf Josh Rock hoffe, aber ich bin bei Littler. Und in der unteren Turnierhälfte nehme ich mir Danny Noppert raus. Also Danny Noppert gegen Luke Littler im Finale. Ich glaube aber, dass es am Ende Littler gewinnen wird. Und dass er dieses Major eben abhaken kann. Und für einen Dark Horse, ja, ich weiß nicht, ob Aspinall, sagst du, der ist noch Kategorie Dark Horse?
Nee, deswegen habe ich ja auch noch mit Vatimena dann Spieler genannt, der nicht in den Top 16 ist. Also Aspinall würde ich es halt wirklich zutrauen, einen negativen Run hinzulegen bis ins Finale. So weit gehe ich jetzt bei Vatimena nicht, aber Vatimena trotz schwerer Auslosung hat er für mich einfach eine Chance, es den Topspielern auch schwierig zu machen und vielleicht bei bestmöglichem Ausgang auch in einem Halbfinale gegen Littler zu stehen.
Dann nehme ich mir aus derselben Sektion einen Spieler als Dark Horse und ich nehme mir Chris Doby, den Erstrundengegner von Jermaine Vatimena.
Doby geht dann oder was als 13 der Welt? Das ist kein Dark Horse, aber bei Aspinall wird das in Frage gestellt. Nein, aber
ja, nein, stopp. Ja. Ich habe Aspinall nicht. Ich habe ja, also guck mal, erstmal haben wir hier 24 Namen, davon stehen 16 in den Top 16. Es ist schon schwierig einzufinden, der da nicht steht.
Du hättest trotzdem Qualifier 6 nehmen sollen.
Trotzdem musst du mir zustimmen, dass Nathan Aspinall als 14 der Welt und Doby als 13 der Welt eine andere Ausgangslage haben, wenn man sie als Dark Horse für einen tiefen Run callt. Also dafür war das Jahr bei Aspinall einfach in 2025 zu gut und dafür gehört er doch irgendwie noch in diese Topspielerriege rein und Chris Doby aktuell nicht mehr.
Friedensangebot angenommen, also das wollte ich, diese Brücke wollte ich dir gerade sogar bauen, also von daher bin ich einverstanden mit deinen Ausführungen und wir sprechen dann jetzt über die Chancen der Deutschen, den einen haben wir schon angesprochen, Martin Schindler als einziger Spieler, der in den Top 24 der Welt steht, ja im Hauptfeld fix dabei, als 15 der Welt dann auch noch gesetzt, das hätte deutlich einfacher kommen können, aber wenn er gegen Luke Woodhouse durchkommt in diesem 50-50-Spiel, dann vielleicht eine Überraschung möglich gegen einen Humphreys? Wenn nicht jetzt, wann dann, oder? Bei der kurzen Distanz?
Ja, die Distanz macht was möglich und möglich ist das Ganze grundsätzlich auch immer. Also müssen wir nicht drüber sprechen, dass Martin das potenziell im Tank haben kann. Da kann es dann auch noch weiter gehen, als Humphreys eben hier in der zweiten Runde zu schlagen. Aber ich sehe es halt aktuell einfach nicht kommen. Also ich sehe die Form dafür nicht. Ich sehe die Major-Präsenz dafür aktuell nicht und ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich will eben jetzt auch nicht nur hier irgendwie, weiß ich nicht, Schindler durchtippen, weil es eben dann mit der deutschen Brille ist oder sowas, wenn ich es halt einfach de facto nicht so sehe.
Sprechen wir über die drei nächsten Deutschen, die allesamt drei Spiele gewinnen müssen für die Qualifikation fürs Hauptfeld. Also das ist natürlich schon ziemlich hart, aber immerhin müssen sie nicht durch diese harte Gruppenphase am Mittwoch, sondern steigen in der K.O.-Phase ein. Kann natürlich auch ein Nachteil sein, wenn man sagen will, ja, hier zum Reinkommen jetzt nicht ganz so einfach, aber de facto in diesen kleinen Gruppen, in diesen Dreiergruppen, ist natürlich jedes Gruppenspiel auch schon ein K.O.-Spiel. Deswegen sage ich, es ist schon doch ein deutlicher Vorteil, hier dann zumindest so weit oben zu stehen zwischen Platz 25 und 57, um hier die Gruppenphase nicht auch noch bestreiten zu müssen. Also drei Siege müssen her für Ricardo Pietrzko, Gabriel Clemens, Nico Springer. Im Vorjahr hat dieses Kunststück ja Florian Hempel geschafft. Der ist jetzt nicht mehr auf der Tour. Wird es einer der drei schaffen? Also ich denke, man kann da schon positiv drauf schauen, weil alle für sich irgendwie so eine Story mitbringen, dass man da natürlich vielleicht auch ihnen das zutrauen muss. Also auch bei Gaga jetzt natürlich ein wichtiges Turnier nach dieser tollen WM. Für Ricardo war es ergebnistechnisch noch so gerade okay, wenngleich dann am Ende eine herbe Enttäuschung gegen Harrison, und für Nico Springer war es eine herbe Enttäuschung.
Also zutrauen musst du es allen dreien. Und es wäre auch für alle drei in ihrer jetzigen Situation, glaube ich, wichtig, hier gleich zum Auftakt des Jahres wieder so abzuliefern. Von den dreien, der beste Qualifikationsspieler, gerade wenn wir auf das letzte Jahr schauen, ist Nico Springer. Da ist halt die Frage, mit wie viel Selbstvertrauen und mit wie viel Bock geht er jetzt eben hier in diese Quali fürs World Masters rein, nach der WM-Enttäuschung. Du hast es angesprochen. Deswegen. Also es ist ein bisschen Hornberger Schießen zu sagen, ob einer dieser dreien durchkommt. Ich würde lieber am Ende sagen, wie viele Deutsche kommen insgesamt durch. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher zu konstatieren.
Machen wir so, dann sprechen wir jetzt über Lukas Wenig, Max Hopp, Dominik Gröllich, Leon Weber. Sie alle eint, dass sie in der Gruppenphase bereits ran müssen, aber zumindest gesetzt sind, also dementsprechend da eine potenziell machbarere Gruppe vorfinden. Das wäre schon auch dann hier im Bereich der dann doch größeren Überraschung, wenn wir einen der genannten Spieler dann am Donnerstag oder Freitag noch sehen werden, wenngleich natürlich ein Lukas Wenig die angesprochene Quali-Stärke schon mitbringt.
Ja, Lou wäre auch der, dem ich das am ehesten zutraue, auch wenn, ja, ich sag mal so, Max Hopp, vielleicht wäre das ja auch nochmal so dieser kleine Wink in Richtung, ich schaffe hier so eine Quali und dadurch kann ich nochmal ein bisschen entspannter am Ende des Tages die Tourkarte halten. Ansonsten Kai Gotthard, Arno Merck, Matthias Ehlers, Jorik Hofgens, Marvin Kraft, Pascal Ruprecht, Michael Unterbuchner, Jannis Barkhausen, die sind in der Gruppenphase mit dabei, allerdings ungesetzt. Gerade für die neuen Tourkarteninhaber ist es halt immer so ein bisschen neu einfinden. Also ich weiß noch im letzten Jahr, wie Max Zerwinski hier als allererstes halt eben nach Milton Keynes zu diesem Turnier hingefahren ist. Und dann ist es halt auch schon ein sehr tückischer, schneller Modus, wo du halt auch dann schnell wieder durch sein kannst und gar nicht so viele Lecks am Ende des Tages gespielt haben kannst.
Ja, in der Tat, das ist natürlich dann ein absolutes Haifischbecken, weil du hier natürlich noch weniger Erfahrung sammelst, wenn du schnell rausgehst, als bei einem Players Championship Wochenende. Und im Prinzip bist du dann für einen Tag hergefahren und hast im Extremfall, ja, wie viele sind's, 8 Lecks gespielt, ne, und 2x02 verloren in der Gruppenphase. Kann schon schnell zu Ende sein, und trotzdem jetzt so vorgelagert vor dem Brot-Butter-Geschäft sollte man es, finde ich, eher als Chance sehen. Ich glaube, wir können jetzt auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit zum Zeitpunkt der Aufnahme Montagnachmittag sagen, dass die genannten überhaupt alle dabei sind. Also da würde ich jetzt auch nochmal ein Fragezeichen setzen. Wir wissen bis dato auch nur von Raymond van Barneveld, der dieses Turnier abgesagt hat. Beziehungsweise wir wissen auch, dass ein Name ist jetzt gerade nicht gefallen in deiner Aufzählung. Wir wissen natürlich auch aus Gründen, dass Max Zerwinski nicht dabei sein wird. Aber das ist zumindest meiner Info nach jetzt so allgemein noch gar nicht bekannt gegeben worden. Also Raymond van Barneveld ist der einzige Name, der bis dato in der Öffentlichkeit ist, wird aber garantiert nicht der letzte sein. Auch von den ganzen Affiliate-Touren werden viele wie im letzten Jahr gar nicht dabei sein. Und es gibt ja dann anders als bei anderen Events keine Nachrücker. Kannst du irgendwas sagen zu Max und der Entscheidungsfindung dort?
Kann ich kurz. Max ist aktuell nicht in der allereinfachsten Phase seiner Karriere, um das mal so zu sagen, wo er gerade, ich sag mal, spielerisch und so einfach so ein bisschen hapert. Und dann haben wir neulich länger telefoniert und darüber gesprochen, wie wir jetzt eben die Saison 2026 angehen, wie man sich das aufbaut und so weiter, was Sinn macht, was nicht. Und dann hat Max relativ schnell von vornherein in den Raum geworfen, dass er eigentlich, ja, ich sag mal, hier die World Masters Quali nicht unbedingt spielen wollen würde, weil es eben, wenn du nicht mit 100% Confidence rangehst, eben vom Kosten-Nutzen-Faktor einfach nicht so hoch anzusiedeln ist, muss man auch sagen. Also dafür ist die Preisgeldverteilung jetzt hier in der Quali einfach auch nicht so hoch. Dafür ist es ein ganz schönes Haifischbecken, da irgendwie durchzukommen. Und dann haben wir, oder war das in erster Linie seine Aussage, aber haben wir dann eher gesagt, dass man sowas hier dann auslässt, aber dafür dann erstmal voll die kompletten ersten Players Championship Blöcke halt mitnimmt, die dann in der Betrachtung wichtiger sind als hier jetzt dieser eine Qualitag.
Kosten-Nutzen ist tatsächlich ein Thema. Also es gibt erst Geld ab Gruppensieg. Das heißt, diejenigen, die in der ersten K.O.-Runde dann ankommen am Mittwoch, die erhalten 750 Pfund. Dann gibt es für einen weiteren Sieg 250 mehr nur, also dann steht man bei 1000. Und wenn man dann in der letzten Quali-Runde ausscheidet am Mittwoch, bekommt man 5000 für alle, die in Runde 1 stehen. Also das ist die Preisgeldverteilung des World Masters und dementsprechend, ja, kann ich das aus ökonomischen Gesichtspunkten nachvollziehen, vor allen Dingen, wenn man so ein bisschen befürchtet, dass es eher, ich sag mal, fürs Nervenkostüm kontraproduktiv ist. Ja.
Ja, und dann kann's halt besser sein, dass du sowas, ich sag mal, auslässt und dafür dann eher vielleicht noch ein, zwei andere kleinere Turniere spielst, wo du dir ein bisschen Selbstvertrauen holen kannst, dass du die Zeit zu Hause nutzen kannst zum Practicen, weil am Ende des Tages, ich meine, es geht ja hier nicht nur ums Geld und so, sondern es sind halt auch nochmal ganz schön viel Zeit, die dabei drauf geht, ne? Also du musst dann hier jetzt für diesen einen Tag für eventuell, du hast es angesprochen, im schlimmsten Fall 8 Legs und 0 Pfund, musst du aber halt einen kompletten Tag in England sein, plus Anreise, Abreise etc. pp. Also da hängt ja noch ein bisschen mehr dran, gerade für Leute, die eben auch neben dem Dartsport noch berufstätig sind.
Raymond van Barneveld, der hat seine Absage auch mit finanziellen Gesichtspunkten begründet. Der ist schon für eine Exhibition gebucht und sagt sich halt, ja, da habe ich sicheres Geld, während ich dieses sichere Geld in dem Ausmaß eben nicht habe. Also tatsächlich hätte er nur 750 sicher gehabt. Ja, kann man vielleicht nochmal ein bisschen anders bewerten jetzt nach seinen jüngsten Aussagen, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich eine ganz andere Phase der Karriere. Jetzt hat er da irgendwie sich ja so ein bisschen reumütig gezeigt, dass die Vorbereitung und alles irgendwie Käse war vor dem Belmont-Spiel. Käse passt dir natürlich ganz gut, fällt mir gerade auf, wenn du gegen Schweizer verlierst. Aber ja, also Barney hätte zumindest nur 3 Spiele gewinnen müssen, um hier in einem TV-Turnier dabei zu sein. Schwierige Sache. Andererseits kann ich so finanziell dann doch auch wieder ein bisschen verstehen, je nachdem, was er da bei so einer Exhibition bekommt, ne?
Ja, also ich weiß, was er in etwa bekommt, ohne das jetzt hier so zu verlautbaren. Und das ist schon die lukrativere Sache, dann eine Exhibition zu spielen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Raymond van Barneveld halt auch, dass er halt auch Profi ist und dass es hier jetzt ja auch nicht nur um die Kohle geht, sondern eben auch um Reputation, TV-Präsenz und so weiter. Weil für die Öffentlichkeitsarbeit ist es komplett egal, ob er da jetzt eine Exhibition in, wer weiß wo, spielt in Castrop-Rauxel oder wo auch immer.
Von Castrop-Rauxel jetzt der Blick nach Hildesheim, würde ich sagen. Also, wir blicken jetzt auf das nächste Wochenende, das da mit der Next Gen noch ein zweites größeres Event an den Start bringt. Also muss man ja jetzt im dritten Jahr mittlerweile so sagen, bei der Anzahl an Spielern, die da mitmachen. Wir haben, wie gesagt, schon den großen Next-Gen-Deep-Dive aufgezeichnet und bringen euch da tatsächlich auf Kurs. Jetzt am Freitag veröffentlichen wir die Folge exklusiv für unsere treuen Patreon-Supporter. Aber an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz der Blick. 219 Saisonpässe, letztes Jahr waren es 141, also nochmal deutlich dazugekommen. Und ja, wir haben jetzt hier ein ausverkauftes Feld von 384 Teilnehmern in Hildesheim bei Turnier 1 und Turnier 2. nach den 219 Saisonpässen waren die restlichen, ja, was sind's, knapp 160 Teilnehmerplätze innerhalb von 10,5 Stunden ausgebucht. Also der Run ist wirklich riesengroß. Dementsprechend muss man sagen, das ist schon eine Erfolgsgeschichte jetzt im dritten Jahr. Ich bin sehr gespannt drauf.
Ja, ist definitiv eine Erfolgsgeschichte und zeigt eben auch, was die PDC Europe mit der Next Gen für eine gute Aufbauarbeit macht. Also da sprechen die Zahlen dann auch für sich, muss man sagen. Und das ist definitiv nicht verkehrt. Und ich habe es ja vorhin auch schon einmal kurz angesprochen und sag's auch an dieser Stelle nochmal. Am Freitag erscheint dann eine Patreon-Folge, die ganz exklusiv sich nur mit der Next Gen beschäftigt als Vorschau auf diese Turnierserie. Also gerne da am Freitag reinhören in diese Folge auf Patreon.
Vielleicht noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten an dieser Stelle. Im Schnitt sind die Season Pass Holder 27 Jahre alt. 102 der 219 Pässe gingen an Spieler, die in der Jugendrangliste dabei sind. Jugendrangliste in diesem Jahr 1:1 angelehnt an die Development Tour Regularien, also einschließlich 23 Jahre kann man in der Jugendrangliste oder spielt man in der Jugendrangliste mit. Und der Stichtag eben Anfang Januar dieses Jahres. Der jüngste Season Pass Holder, Adrian Eckert, der ist erst 15, darf erst am 6. März oder am Wochenende danach dann mitspielen. Da wird er nämlich 16. Also das habe ich auch nochmal recherchiert. Das finde ich ganz interessant. Und der älteste ist John van de Werd, 61 Jahre alt. Und der Name van de Werd ist ja auch kein Unbekannter.
Boah, ich müsste mal nachfragen. Ich weiß nicht, ob das der Papa von Jamie und Jordi
ist. Das hoffe ich doch jetzt, oder? Das wäre ja noch wilder, wenn das nicht der Papa ist. Das habe ich jetzt fast vorausgesetzt.
Also, kann ja auch der Onkel sein oder so.
Ja, aber dass es irgendwie Familie ist, ne? Also die beiden Van de Werds werden hier ergänzt durch einen dritten Van de Werd. Das fand ich direkt interessant und fand es dann noch interessanter, als in der PDC Euro Pressemitteilung, dass tatsächlich diese beiden Namen standen. Adrian Eckert, der jüngste Season Pass Holder, und der älteste John Van de Werd.
Ja, Wahnsinn. Adrian Eckert dürfte sogar erst am dritten Wochenende dann mitspielen, ne? Also verpasst dann zwei Wochenenden.
Stimmt, Kalka ist ja Mitte, noch dazwischen, ja.
Mitte Februar. Genau. Und dann hier, Hildesheim ist doch 7. und 8. März, oder? Das müsste
genau,
doch direkt also danach sein. Ja,
perfekt. Direkt nach seinem Geburtstag.
Und John van de Werd, also ich bringe das gerne mal in Erfahrung.
Ja, macht das unbedingt. Ligamodus wird gespielt, auch das eine Neuerung. Also wer die Europapokalwettbewerbe im Fußball verfolgt, der weiß, dass es ja keine klassische Gruppenrunde mehr gibt, sondern dass jede Mannschaft dort, sind es 8 respektive 6 Spiele, hat heim- und auswärts gleichmäßig verteilt. Hier ist es so, jeder Spieler wird dann pro Turnier mit 3 Spielen gegen Zufallsgegner sich in der Tabelle platzieren und dann werden die Top 128 reingehen in die K.O.-Phase.
Und was Kevin getippt hat, wie viele Punkte am Ende auf die Nachkommastelle genau für den Cut-Off zur K.O.-Phase reichen, das hört ihr exklusiv in der Folge auf Patreon.
Ja, genau. Wir haben nämlich da die Mutter des Hornberger Schießens tatsächlich mal losgelassen. Das wird wirklich ein Fiebertraum und da wird dartsrankings.com, dartconnect.com, da werden die einschlägigen Seiten vielleicht dann wirklich mal an ihre Grenzen stoßen. Ich bin gespannt, aber wenn es einer hinkriegt, dann der Kollege, der hinter dartsrankings.com steht. Ist der erste von insgesamt 8 Turnierblöcken. Neben Kalka, Hildesheim gibt's auch Sindelfingen und Ried im Innkreis, also drittes Jahr Next Gen, dritter neuer Turnierort aus Austragungsort in Österreich. Dies Jahr neu, die Top 16 gehen in die Super League, nicht die Top 20 plus die Top 4 Jugend. Das heißt, wir haben 20 Plätze über die Next Gen in die Super League und 4 Plätze, wie die verteilt werden für die Super League, das steht noch nicht fest. Wir haben uns auch da in der Patreon-Folge ein paar Gedanken zu gemacht.
Was war ansonsten am Wochenende los? Wir hatten keine großen PDC-Turniere am Start, aber es gibt eine ganze Menge Kleinkram hier zu besprechen. Und anfangen müssen wir mit der Asian Tour. Die ersten 4 von 28 Turnieren wurden gespielt in Dubai. Es waren etwas mehr Teilnehmer im Start als voriges Jahr in Dubai. Und es gibt so ein paar Namen, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Einer von denen ist Haruki Muramatsu, der sich hier gleich die ersten beiden Turniere hat sichern können mit einem Sieg. Ein anderer Name, über den wir aber auch sprechen müssen, das ist Daniel Langston.
Daniel Langston, was für eine Story. Also er wurde hier schon oft genannt und jetzt hat er auch seine ersten richtig großen Fußspuren hinterlassen in der Welt der PDC. Denn Daniel Langston, also aufmerksame Zuhörer wissen Bescheid. Ist der Bruder vom Darts-Referee und Daniel Langston spielt unter Flagge von den Vereinigten Arabischen Emiraten, weil er in Dubai lebt.
Ganz genau. Also es ist der Bruder von Jack Langston und Daniel Langston, der lebt mit seiner Familie, Frau und Kind in Dubai. Schon seit einigen Jahren arbeitet da, glaube ich, als Immobilienmakler, wenn ich mich nicht vertue, und spielt dort unter anderem in einer Mannschaft in der Dubai League, ich glaube mit Alain Abi Abi, sowas, und nimmt jetzt auch schon seit ein paar Jahren an der Asian Tour teil, wenn die in Dubai tagt. Also war jetzt auch nicht seine erste Teilnahme und ist jetzt mit dem vielleicht größten Sieg seiner Karriere hier aufgefallen und hat sich in die Geschichtsbücher selbst hineingekritzelt.
Und zwar am Samstag im zweiten Turnier der diesjährigen Saison hat er Cool Cat rausgenommen in der Runde der letzten 64. Cool Cat Alexis Toilo, derjenige, der Stephen Bunting geschlagen hat beim Grand Slam of Darts, der gegen Christoph Ratajski gespielt hat in der WM in den letzten beiden Jahren, muss man dazu sagen. Verliert gegen Daniel Langston mit 3-4, kurze Distanz, da ist das möglich, aber das war wirklich wahrscheinlich das Spiel seines Lebens, wenn man es mal so formulieren muss. Daniel Langston ist jetzt der Stephen Bunting Besieger, ne? So, müsste stimmen.
Ja, stimmt. War jetzt sehr kompliziert ausgedrückt, um da jetzt noch Stephen Bunting irgendwie mit reinzubringen. Und du könntest das wahrscheinlich auch ewig weiter stimmen, weil gefühlt jeder schon mal jeden irgendwie geschlagen hat, aber ja.
Ich finde, das ist eine besondere Note, dass er hier wirklich mit Alexis Toilo jemanden rausnimmt, der ja die Asien-Tour zeitweise dominiert hat zuletzt, der hier mehrfach Turniere gewonnen hat, der sich eben auch schon einen Namen gemacht hat auf den großen Bühnen und der jetzt ja auch nicht den einfachsten Wurfrhythmus pflegt. Aber Daniel Langston hat das offenbar sehr geholfen, denn das war seine beste Partie an diesem Wochenende. Und er hat sich insgesamt auch auf Platz 53 vorgespielt in der Rangliste, werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen, aber kleine Randnotiz auch noch da, er steht damit ein paar Plätze vor Mikuru Suzuki und Tomoya Goto.
Ja, also das sind irgendwie schon wieder so schöne Geschichten hier, die wirklich der Dartsport schreibt, und das sind diese kleinen Randnotizen, die einfach Spaß machen.
Dann gehen wir jetzt aber noch auf die Sieger und Finalisten ein und sprechen natürlich über Haruki Muramatsu, den wir noch entsprechend größer würdigen müssen, denn er gewinnt nicht nur ein Turnier, er gewinnt zwei Turniere. Back-to-back startet er hier mit Turniersiegen rein in die Asien-Tour 2026, gewinnt Finale Nummer 1 gegen Motomu Sakai, seinen Landsmann, also gegen den wilden Japaner, den wir von der WM kennen, und gewinnt Finale Nummer 2 im Endspiel gegen Altan Tülkür Myakmar Syrin aus der Mongolei. Auch das ist eine fantastische Geschichte, denn Altan Tülkür Myakmar Syrin hat das Finale erreicht und ist im Turnier zuvor im Halbfinale auch gewesen, hat beide Spiele dann verloren gegen Muramatsu. Also auch das ist eine Wahnsinnsstory, stand jetzt übrigens Fünfter der Rangliste und wäre damit qualifiziert für die WM.
John McDonald ist wieder mal so froh, dass er im Ruhestand ist, ne? Also er war es schon bei Björn Quoffi, aber jetzt hier noch einmal mehr. Also ich glaube, die nächsten Jahre, was uns auch an Internationalisierung erwartet im Dartsport, John McDonald würde im Dreieck springen.
Dementsprechend hat er da den richtigen Zeitpunkt für den Absprung gefunden. Das gelingt ja auch den wenigsten. Sprechen wir ansonsten noch über die Namen, die durchaus erfolgreich waren. Manlok Leung stand in Halbfinale Nummer 1. Das noch erwähnenswert, dass ein weiterer Mongole im Viertelfinale stand. Außerdem zwei Spieler aus Malaysia im Viertelfinale und eben Alexis Toilo, der dann eben bei Turnier Nummer 2 an Daniel Langston gescheitert ist. Da hatten wir mit Joey Marinduk von den Philippinen weiteren 9 philippinischen Spieler, der es in ein Halbfinale geschafft hat. Außerdem Fuai Wai Tan, das ist der Doppelpartner von Paul Lim in Frankfurt beim World Cup letztes Jahr gewesen. Der steht hier im Halbfinale. Und dann ist mir aufgefallen, aus Bahrain, Abdullah Eshak im Achtelfinale. Den kenne ich noch gar nicht. Also wo haben sie den jetzt hergeholt? Und wo war er beim bahrainischen World Series Qualifier?
Herr WhatsApp, am Ende trägt wirklich diese, in Anführungsstrichen, Aufbauarbeit in Bahrain da noch irgendwie ein bisschen Früchte, und am Ende kommen da wirklich noch 2-3 ganz ordentliche Spieler her, die sich jetzt hier auch irgendwie dann doch entwickeln.
Aber aus Saudi-Arabien waren exakt null Spieler bei diesem Asien-Tour-Block und es ist natürlich
auch 3 Jahre hinterher.
Es ist natürlich dann der Block im Jahr, der regional am einfachsten zu erreichen ist. Ne? Also du musst nicht irgendwie nach China, nach Japan, sonst wohin, nach Singapur, sondern du kannst in Dubai spielen. Ja, da haben wir natürlich auch dementsprechend viele Spieler, vergleichsweise viele Spieler gehabt aus den Ländern der Region, auch eben aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wie Daniel Langston. Insgesamt unter den Top 16 des zweiten Turniers waren 9 verschiedene Nationen, auch das noch eine Erwähnung wert. Ansonsten sind das so im Schnitt eher so 5 oder 6, deswegen ist das schon besonders. Und am Sonntag ging es ja dann mit 2 weiteren Turnieren weiter und da hat Man Lok Leung nach einem Halbfinale am Vortag das Finale erreicht und dieses auch gewonnen gegen Langstons, und das ist jetzt seine letzte Erwähnung, irgendwann muss auch mal gut sein, gegen seinen Teamkollegen Alain Abi-Abi. Im Halbfinale standen Motomu Sakai und Eduardo Lago, auch das ein Filipino. Und bei Turnier Nummer 4 im Halbfinale erneut Motomu Sakai und Lawrence Ilagan, im Finale Ryuta Arihara aus Japan, der zum ersten Mal einen Titel holt, gegen Christian Perez, den Ex-Tourcard-Holder von den Philippinen. Also ja, sehr, sehr buntes Feld und es gibt hier keinen Dominator, das muss man schon sagen. Den Muramatsu nach den 2 Titeln am Samstag hat er am Sonntag gar nichts gerissen.
Man muss auch sagen, dass die Rangliste so im Vergleich dann zu dem, wie sie letztes Jahr geendet ist, jetzt erstmal schon so ein bisschen durchgewirbelt ist und so ein bisschen anders aussieht. Haruki Muramatsu natürlich auf der 1 aktuell der Asian Tour nach eben 4 von 28 Turnieren, sicherlich noch nicht so aussagekräftig, aber eben hier mit 2 Turniersiegen schon mal so ein kleines Statement von dem Mann aus Japan. Dann wird er gefolgt von Man Lok Leung. Dann haben wir Ryuta Arihara, Motomu Sakai auf den ersten 4 Plätzen hier bei der Asian Tour.
Und auf der 5 Altan Tülkür, Myagma Syren. Ich will ihn einfach nochmal erwähnen. Was für eine geile Geschichte aus der Mongolei. Ich hoffe sehr irgendwie, dass die Mongolei durch diesen asiatischen World Cup Qualifier kommt, dass wir da ein mongolisches Team beim World Cup sehen. Ich habe jetzt auch irgendwo gelesen bei Twitter, dass von dem mongolischen Dartsverband jetzt sowas wie Stipendien vergeben wurden für 4 Spieler, damit die jetzt sich erlauben können, finanziell auch weitere Turniere zu spielen in Asien. Das ist wirklich richtig, richtig cool. Du willst neue Darts ausprobieren, hast aber überhaupt keine Lust darauf, direkt viel Geld für ein Set auszugeben, das dir dann am Ende vielleicht überhaupt nicht liegt? Dann ist Dartsline.de genau das Richtige für dich. Das ist nämlich Deutschlands erster Dart-Verleih, gegründet schon 2020. Und da kannst du dir dann Darts einfach ausleihen und in Ruhe testen.
Und das Ganze ist sogar richtig günstig. Ab 4,99 Euro bekommst du bereits ein Set für 3 Tage. Wenn du es länger testen willst, überhaupt kein Problem. Du kannst doch einfach auf 5, 7, 10 oder sogar 15 Tage verlängern gegen einen kleinen Aufpreis dann. Besonders cool sind dabei die Rabattcodes. Wenn du 2 Sets leihst, sparst du 15% mit dem Code 2for1, also 2 groß F-O-R-1, und bei 3 oder mehr Sets sogar 25% mit dem Code 3for1.
Auch beim Versand musst du dir keine Sorgen machen, du zahlst die Versandkosten nur einmal und für den Rückversand liegt dann eben direkt ein kostenloses Etikett im Paket. Das ist super unkompliziert und die Auswahl, die kann sich auch sehen lassen bei dartsline.de. Rund 200 verschiedene Modelle, die ständig erneuert werden. Was nicht gut ankommt, das wird einfach aussortiert, so bleibt die Auswahl immer spannend.
Und wenn du möchtest, kannst du dir die Darts sogar gleich mit Zubehör leihen, also mit Shafts und Flights mit dazu. Bei Target Darts kannst du sogar die Spitzenlänge anpassen lassen, länger oder kürzer, ganz wie du willst. Also, wenn du Darts testen willst, ohne Risiko, schau unbedingt vorbei auf dartsline.de. Die Promocodes findest du auch noch einmal in den Shownotes. Also es gibt auf jeden Fall aus der Mongolei hier die Unterstützung, ne? Also wir hatten ja damals auch schon mal hier die Story mit dem JDC-Turnierblock in England, war das, wo Tergel Kurelku da ein Zimmer in der mongolischen Botschaft zur Verfügung gestellt bekommen hatte. Also ja, da ist anscheinend so die Unterstützung des Landes schon so ein bisschen dafür da und das finde ich irgendwie schon auch ganz cool.
Ansonsten auf die Rangliste geblickt, Lawrence Ilagan auf 8 hat sich jetzt noch relativ weit nach vorne gespielt durch ein Halbfinale da am Sonntag. Alexis Teulo auf der 12 nicht gut reingekommen, Ryosei Atsumoto, den kennen wir von der WM, nur die 21, Paul Lim sogar die 29 nur, Nitin Kuma auf 36 und Mitsu Mitsuhiko Tatsunami. Mitsuhiko Tatsunami, Turn Down for What, die 46 nur, also ganz, ganz schlechter Start in die Asian Tour.
Ja, und dann die Plätze danach hattest du ja schon angesprochen, ne? Mit Daniel Langston auf der 53, Mikuru Suzuki auf der 68 und Tamoyo Goto auf der 74. Und einen Namen, den müssen wir jetzt auch noch einmal gerade ansprechen, und zwar Chi Jui Tseng aus Taiwan. Er ist der einzige Spieler mit einem 90-Plus-Average auf die Tour gesehen, also nach diesen vier Turnieren, ist aber nur Platz 16 in der Order of Merit und hat generell ein super Wochenende gespielt. Also hatte, glaube ich, auch neben diesem 90-Plus-Tourschnitt den höchsten Losing-Schnitt in einem Spiel mit irgendwie 94 Punkten und hat ein anderes Spiel gewonnen mit, was waren es, 114 Punkten im Schnitt oder
ja,
so?
115, also glaube ich. Ja, ja, total krass.
Ein Wahnsinnswochenende von dem Mann aus Taiwan.
Der ist richtig gut, auf den können wir uns hoffentlich dann auch freuen beim World Cup. Also es gibt leider zu viele Nationen für zu wenig Plätze wahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass Bahrain, Indien, dass die ja feste Teilnehmerplätze haben beim World Cup. Zumindest war das in den letzten Jahren so. Also ich denke, Tseng, von dem wird noch was zu sehen sein und der schickt sich an, hier so ein bisschen der Jack Aldridge der Asian Tour zu sein. Also die höchsten Averages, aber noch keine Ergebnisse. Aber es gibt ja noch 24 Turniere. Man kann nur hoffen, dass er den Großteil wird spielen können, weil dann ist das ein Kandidat für die WM-Teilnahme.
Lass uns den Globus ein bisschen drehen. Wir bewegen uns weg aus Dubai und wir schauen in die Slowakei, denn da haben vier European Tour Osteuropa Qualifikationsturniere stattgefunden und Boris Kritschmer, der steht dreimal im Finale, zweimal schafft er die Quali, ist quasi so der Mann des Wochenendes, der Haruki Muramatsu aus der Slowakei.
Und zwar hat er tatsächlich am ersten Tag, dem Samstag, direkt Back-to-Back-Finals erreicht. Anders als Haruki Muramatsu, aber nur eins gewonnen gegen Andras Borbeli. Gegen den Ungarn gewinnt er in der Qualifikation für Krakau das erste European Tour Event am 20. bis 22. Februar. Also Boris Kritschmer wird dabei sein. Im Halbfinale hat Kritschmer 106 gespielt gegen den Tschechen Petr Tuš. Für Göttingen die Qualifikation dann knapp nicht geschafft. Im Decider verloren gegen den Polen Wojciech Brulinski, der zum ersten Mal die European Tour erreicht. Das Turnier in Göttingen in der Lokhalle 13. bis 15. März. Brulinski stand ja im Viertelfinale des polnischen WM-Qualifiers, war da im Decider rausgegangen gegen den späteren Sieger Krzysztof Kaczuk und ja, hat mit 80 bis 87 auf einem also okay Niveau gespielt, dass er gegen Kritschmer durchkommt, ist dann aber schon eine Überraschung. Kritschmer hat es dann aber besser gemacht im Finale für Vize, für das Turnier in Belgien. Da gewinnt er mit 6:0 gegen den Ungarn Paul Jekeli, der ja nur knapp die Tourkarte verpasst hat. Kritschmer mit zwei Qualis, damit ziemlich sicher World Cup-Partner von Pero Ljubic, muss man sagen. Und Stichwort World Cup wird auch nochmal relevant, denn Turnier Nummer 4 der European Tour in München Anfang April hat Patrick Kovac erreicht durch einen Sieg im Decider gegen den Tschechen Dominik Moravcik. Kovac als Ungar damit ziemlich sicher dann auch qualifiziert, weil es gibt ja keinen weiteren Stand jetzt in der Order of Merit. Also ja, für die osteuropäischen Länder, für Kroatien, Ungarn hat sich jetzt hier schon viel geregelt in Sachen World Cup.
Lass uns dann weitergehen nach England zu den UK Open Qualifiern, die stattgefunden haben. Und da müssen wir sprechen über den ersten Riley's Qualifier, der in der Nähe von Birmingham gespielt wurde. Und am Ende ist es ein wildes Turnierergebnis, so kann man es formulieren. Neil Wild gewinnt hier dieses Turnier, qualifiziert sich für die UK Open und das auch wirklich mit einem, ja, wilden Leistungsverlauf, gewinnt am Ende im Finale mit 5:3 gegen David Sumner und hat den Tag über gar nicht mal so sonderlich gut gespielt. Alles so zwischen 68 und 89 Punkten, was dann eher der Ausreißer nach oben war und kommt hier ja eigentlich, ich sag mal so, mit einem Schnitt von Mitte bis Ende 70 die meiste Zeit durch und qualifiziert sich hier eben für die UK Open.
Neil Wild hat bei Modus im vergangenen Jahr einen Super Series Qualifier gewonnen, also kann ordentliche Darts werfen, ist jetzt auch kein absoluter No-Name, aber natürlich auf PDC-Level wird es sein Debüt sein. Er ist der zweite von insgesamt 16 Qualifiern, die feststehen nach Jack Todd. An diesem Wochenende habe ich keinen Pool-Billiard-Weltmeister im Teilnehmerfeld leider gefunden. Dafür aber Graham Hall, der im Halbfinale stand. Dafür ein Steve Hine, den Muffin Man, im Achtelfinale ausgeschieden, genau wie Ex-WM-Teilnehmer Nigel Hayden. Und Danny Lorby mit allerdings UK-Flagge. aber das muss er eigentlich sein, in der Runde der letzten 64 raus gegen Steve Hine mit einem 83er Schnitt, total unlucky. Aber ja, das fand ich auch nochmal ganz interessant.
Ja, vielleicht ist ja Danny Lorby auch übergesiedelt nach England oder ich sag mal in die UK, um dann dort nochmal seinem Traumprofi nochmal irgendwie, weiß ich nicht, vermehrter weiter nachgehen zu können. Aber andererseits gibt ja auch zu Hause in den USA schon so viel Angebot, jetzt auch mit der CDC-Tour, keine Ahnung.
Ich meine, man muss ja auch ganz klar sagen, spielen darf er ihn eh. Egal, ob er unter US-Flagge oder so, da gibt's ja keine Restriktion bei diesen Qualifier-Events und da wird auch nicht so ganz genau drauf geachtet. Und wenn du da jetzt eben anklickst, hier UK, dann stehst du da halt unter UK drin. Ich bin jetzt mal durch das mehrere tausend Teilnehmer starke UK Open Entry-List gegangen für jetzt in ein paar Wochen und da waren alle Herren Länder vertreten und da kann ich mir nicht vorstellen, dass gewisse Kandidaten wirklich aus diesen Ländern kommen.
Vielleicht war es auch so ein Ding wie, weiß ich nicht, die Veranstalter haben ihn noch kurzfristig hinzugefügt oder sowas und dann stand er unter der Flagge des Veranstalters drinnen. Ja. Ne? Also hatte ich ja damals hier auch mal erzählt, warum Leon Weber für einen gewissen Zeitraum unter der Schweizer Flagge hier bei der Maida Hardcore Championship drinnen stand. Also von daher, vielleicht war es so ein Ding.
Ansonsten gab es WDF-technisch noch das Romanian Darts Festival mit jeweils drei Turnieren, also einmal bei den Frauen hat Irina Armstrong die Deutsche gewonnen, Dieter Hetman und Paula Jacklin heißen die weiteren Turniersiegerinnen und bei der Open-Kategorie gingen die Titel an Jensen Walker, an Caden Smith und Neil Duff und ansonsten, ja, Modus hat von sich reden gemacht, denn Modus kündigt ein Royal Rumble des Darts an. Etwas, was wir hier auch schon mal besprochen haben, eine Idee, die glaube ich ursprünglich stammt von Paul Nicholson und die aus dem Wrestling bekannt ist. So etwas bei irgendeinem World Series Event, ja, warum hat man das eigentlich nicht in Saudi-Arabien gemacht, fällt mir gerade ein. Die machen eh so viel Wrestling und hast du nicht gesehen, also das hätte doch perfekt gepasst.
Und dann machst du es in Saudi-Arabien irgendwie so, wenn ein Spieler es schafft für 10 Spiele oder ich sag mal Spiele jetzt in Anführungsstrichen in Folge oben zu bleiben, dann gewinnt er die 100.000 Pfund oder irgendwie sowas halt in die Richtung. Ich find's cool, dass Modus das macht, das ist eine gute Sache. Ich hoffe nur, dass das nicht irgendwie, eigentlich ist das so geil, die Idee, dass das zu irgendwas Größerem, zu einer größeren Reichweite hingehört. Ich hoffe, dass das nicht irgendwie jetzt einfach nur so, ja, Modus macht das und dann verschwindet das so ein bisschen in der Versenkung wie die International Pairs Week oder sowas.
Ich hoffe, dass man es wirklich auch verrückt angeht, dass da jetzt, ich sag mal, nicht nur irgendwelche 0815 semi-professionelle Dartspieler, die man aus diesem Modus-Kosmos kennt, da auftreten. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt irgendein PDC-Tour-Card-Holder ums Eck kommt. Aber wer weiß, Raymond van Barneveld durfte auch das Seniors-Event spielen. Ne? Aber zum Beispiel dann solche Sachen wie, dann soll, keine Ahnung, George Noble callt gerade und dann kommt als nächster Spieler Russ Bray oder so und spielt dann irgendwie gegen XY. Jetzt im Ernst, ne? Ich glaube, so musst du es denken und hättest du es in Saudi-Arabien gemacht, ja mein Gott, dann hättest du halt irgendeinen saudi-arabischen Dartspieler auch als halt dahin karren können, dann wäre es auch nicht weiter negativ aufgefallen, weil das hätte eine Story kreiert. Von mir aus dann Altan Tülkür, Miak Masürin oder als letzter Spieler kommt dann einfach Daniel Langston und gewinnt dann gegen Stephen Bunting.
Das war schon, du hast ja schon gesagt, es war die letzte Erwähnung, also eins drüber.
Ja, jetzt habe ich es überreizt.
Ja, naja, gut. Schauen wir mal, was aus dem Royal Rumble Modus wird. Etwas weniger spektakulär, das wird der Premier League Auftakt werden. Der Spielplan dafür ist jetzt raus. Eröffnet wird die Premier League ja in Newcastle nächste Woche Donnerstag und die Partien für die erste Runde stehen auch dort fest. Eröffnet wird die Premier League mit der Partie zwischen Josh Rock und Johnny Clayton. Dann haben wir die Wiederauflage des WM-Finals zwischen Luke Littler und Gian van Veen. Wir haben Luke Humphries gegen Gervin Price und Stephen Bunting gegen Michael van Gerven. Und Michael van Gerven, der hat jetzt auch schon angekündigt, den World Cup wahrscheinlich spielen zu wollen. Und Michael van Gerven ist eigentlich das perfekte Stichwort in der Überleitung zur Auflösung der Frage der Woche von letzter Woche.
Denn wir haben gefragt bei Instagram und dort seid ihr alle eingeladen, falls ihr uns noch nicht reinfolgt, uns natürlich zu abonnieren. Ist Michael van Gerven zurück? Also die allseits beliebte Frage nach Lebenszeichen von Michael van Gerven, ist er wirklich zurück? Und ja, da haben wir doch teils klare Antworten in Richtung Ja bekommen, aber natürlich auch zum Beispiel ein Kevin Schmidt, ein Freund der Sendung, der sagte, da hat er auch faktisch recht, er war ja nie weg, ne?
Hat er de facto auch recht, würde ich gerne aber zwei, drei Sätze zu sagen. Also ich kann diese Aussage verstehen, gerade von einem der größten Michael van Gerwen-Fans auf diesem Planeten.
Andererseits, Joshua Herrmann.
Ja, deswegen, ich wollte es so ominös formulieren, weil die beiden können sich darüber privat drum streiten, wer der größere van Gerwen-Fan ist. De facto muss man bei van Gerwen sagen, ja, er war nie weg, weil er ist weltranglistentechnisch aus der Spitze nie wirklich abgefallen, aber ich habe es jetzt vorhin noch mal nachgeschaut und das ist eigentlich eine Statistik, die ist so Wahnsinn im Vergleich, im Zusammenhang mit Michael van Gerwen. Der letzte Ranking-Major-Titel war halt bei den Players Championship Finals 2022. Das ist Wahnsinn, wenn du das mal zurück überlegst, van Gerwen 2022 mit dem letzten Ranking-Major-Titel. Aktuell ist er die Nummer 4 der Welt, aber wenn wir aufs Tourcard Race schauen, dann muss Michael van Gerwen so richtig aufpassen. Ne? Aktuell ist er im Tourcard Race, also mit dem gesamten Preisgeld von 2024 rausgerechnet, was es in diesem Jahr zu verteidigen gilt. Wenn das bei allen Spielern weg wäre, da ist Michael van Gerwen aktuell die Nummer 20 der Welt. Zur Einordnung, Luke Woodhouse steht eine Position davor auf Nummer 19. Das musst du dir überlegen, Luke Woodhouse vor Michael van Gerwen im Tourcard Race. Martin ist da aktuell die Nummer 13 und Luke Littler, der hat in etwa 9-mal so viel Preisgeld im Tourcard Race drinne stehen wie Michael van Gerwen. Und jetzt vielleicht noch der Fakt, der ist am beängstigsten rüberbringen lässt, gerade wenn wir jetzt hier auch nochmal über den World Cup gesprochen haben. Im Tourcard Race, da ist Michael van Gerwen die niederländische Nummer 5. Hinter Gian van Veen, Danny Noppert, Jermaine Vatimena und auch einem Wessel Nyman, der ebenfalls dran vorbeizieht. Das ist Wahnsinn.
Also an seiner Stelle würde ich den World Cup in diesem Jahr dann auch mitnehmen. Wer weiß, wie viele Chancen es noch gibt. Jetzt mal im Ernst, ne? Also wenn das schlecht läuft das Jahr, dann haben wir diese krasse Ausgangslage, dass Michael van Gerwen im Extremfall aus den Top 16 rausfallen könnte. Glaube ich nicht, weil irgendwas wird vom Laster fallen. Es ist alleine die Masse der Chancen, die es am Ende, reichen wird, dass da irgendwas runterfällt. Aber solange jetzt natürlich der Titel nicht kommt, und der kam jetzt eben Ranking-Major-technisch schon lange nicht, du hast es gerade ausgeführt, solange wird es dann auch ein sehr, sehr schwieriger Gang nach oben, ne? Weil die großen Schritte machst du in dem Bereich der Order of Merit halt eigentlich nur mit Turniersiegen irgendwann, ne? Also ich sehe Michael van Gerwen am Ende des Jahres nach der nächsten WM nicht außerhalb der Top 16 stehen, bei bestem Willen. Aber man muss ganz klar sagen, auch schon eine Platzierung rund um 10 wäre ja eine Zäsur, weil dann hättest du erstmals nicht mehr diesen vollumfänglichen Anspruch auf die Premier League. Ich glaube, man muss das anders sehen. Van Gerwen wird auf Jahre hinaus sicher sein. In der Premier League, wie bei Gervin Price, musst du da nicht irgendwie eine gewisse Platzierung haben. Aber trotzdem sind wir jetzt erstmals in der Karriere von Michael van Gerwen nach den WM-Titeln, nach der Dominanz der zweiten Hälfte der Zehnerjahre, sind wir an einem Punkt, wo Michael van Gerwen ranglistentechnisch richtig unter Druck ist. So eine Ausgangslage hatten wir ja noch nie in den letzten Jahren.
Und dann jetzt die Frage, die wir beide beantworten, die beantworten wir jetzt nur mit Ja oder Nein. Ist Michael van Gerwen zurück?
Nein, das ist zu früh.
Ich sag auch Nein.
Okay, dann kommen wir zur neuen Frage der Woche und die bezieht sich natürlich, wen überrascht es, auf das World Masters. Die Frage, die wir uns stellen, wer wird Luke Littler beim World Masters gefährlich? Wenn ihr sagt, auf gar keinen Fall irgendeiner, Littler gewinnt jede Partie zu null, dann denkt euch vielleicht ein am ehesten in der Frage. Also wer wird Luke Littler beim World Masters am ehesten gefährlich? Wer kann ihm gefährlich werden? Ich bin gespannt, was er antwortet.
Und das könnt ihr uns gerne auf Instagram mitteilen lassen. Ist es vielleicht schon in der ersten Runde ein Mike De Decker? Ist es Qualifier 7? Ist es Josh Rock? Ist es Gervin Price? Oder ist es vielleicht erst im Finale Gian van Veen? Ist es ein Danny Noppert oder ein Nathan Espinel oder wer auch sonst? Also lasst es uns sehr gerne wissen und das greifen wir dann in der nächsten Woche hier bei Checkout wieder auf. Ansonsten, Kevin, was erwartet uns jetzt in den kommenden Tagen?
Ja, sehr viele Darts, wie angesprochen. Mittwoch der große Vorrundentag beim World Masters. Donnerstag, Freitagabend jeweils erste Runde World Masters. Der Freitag mit den beiden Lukes bestückt. Also die Viertel Nummer 1 und 3 sind am Freitag, soweit ich das jetzt eben überblickt habe. Und die Viertel 2 und 4 sind dann am Donnerstag. Samstag, Achtelfinaltag. Sonntag wird das Turnier zu Ende gespielt. Samstag und Sonntag dann aber auch parallel die Next Gen ab dem jeweiligen Nachmittag. Da bin ich dann auch im Stream zu hören, einfach einschalten auf dem YouTube-Kanal von Sport1, von der PDC Europe oder auf sport1.de. Also es gibt mehrere mögliche Wege, wo ihr es gucken könnt. Also Ausreden sind da tatsächlich dann wirklich nicht mehr erlaubt. Und dann nehmen wir die nächste Folge auf, die nächste große Folge. Es gibt ja am Freitag bei Patreon exklusiv den Next Gen Deep Dive vor Beginn der Next Gen Saison. Dann nehmen wir aber die nächste große Folge auf. Heute in einer Woche, also sprich wieder am Montag. Wahrscheinlich veröffentlichen wir dann erneut am Dienstag früh die große Abschlussanalyse des World Masters und natürlich der Blick auf das erste Next-Gen-Wochenende in der Kulthalle 39.
Sag ehrlich, was piekst dich mehr an? Worauf freust du dich mehr? Was ist interessanter?
Naja, dadurch, dass ich beteiligt bin und wieder kommentieren darf, freue ich mich natürlich deutlich mehr auf das Next-Gen-Wochenende. Ich sag mal so, das World Masters aber ist so viel geiler geworden, als es bis einschließlich 24 war. Deswegen kann ich dem auch sehr viel abgewinnen, vor allen Dingen wegen des Mittwochs. Also da habe ich enorm Bock drauf.
Ich freue mich auch sehr auf den Mittwoch, aber jetzt rein wochenendbezogen freue ich mich auch so viel mehr auf die Next Gen. Es wäre vielleicht andersrum, wenn wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, wenn alle Topspieler auch in der ersten Runde der Vorrunde ran müssten. Also wirklich alle in die Gruppen reingeschmissen und dann, wie gesagt, kommt nur einer aus der Dreiergruppe durch und so weiter. Würde ich viel mehr fühlen, aber it is what it is, ne?
So ist die Lage und dementsprechend danken wir jetzt fürs Zuhören in dieser guten Stunde. Checkout der dartsline.de Podcast. Wie gesagt, supportet uns gerne bei Patreon, dann bekommt ihr dort auch extra Folgen, wie jetzt in dieser Woche den Next Gen Deep Dive. Und an alle anderen gilt ein genauso großes Dankeschön auszusprechen für die Unterstützung, fürs Hören und natürlich die Unterstützung in Form von 5 Sternen bei Spotify und bei Apple. Also dementsprechend könnt ihr das Nicht-Patreon-Abonnement zumindest ein bisschen gut machen, Zwinkersmiley.
Vielen Dank. Bis dahin. Ciao.
Ciao.